das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Am Ende eines Tages, der für zwei Parteivorsitzende ein entscheidender sein sollte. Für CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz. Was dann aber für beide herausgekommen ist, das werden wir in dieser Sendung aufarbeiten. Und wir beginnen bei den Bayern. Denn bei allem Getöse nach der gescheiterten Jamaika-Sondierung ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass es nicht nur einen Machtkampf in Berlin gibt, sondern auch einen in München. Nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis der CSU rumorte es gewaltig in der Basis und hinter den Kulissen. Zwar hielten die meisten CSUler mehr oder weniger die Füße still, solange in Berlin sondiert wurde, aber das hatte nur aufschiebende Wirkung. Heute nun traf Seehofer in München zum Showdown auf Landtagsfraktion und Parteivorstand. Mit welchem Ergebnis? Sebastian Kraft.
Die erste Weiche ist immer die wichtigste. Und Horst Seehofer hat sich genau überlegt, wie er sie stellen will. Frieden nach innen. Er spricht von Kollegialität, Kameradschaft und Geschlossenheit und signalisiert, jetzt genau zuhören zu wollen.
Ich führe Gespräche so, dass ich die Argumente ernst nehme und anschließend entscheide und nicht entschieden habe und dann nur Gesprächsteilnehmern mitteile, was ich entschieden habe. Das ist also ein offener Prozess, der erst heute Abend kurz vor dem Vorstand zu Ende geht.
Sein innerparteilicher Rivale Markus Söder reicht ihm dann, so wird berichtet, symbolisch die Hand. Es sieht nach einer gemeinsamen Lösung aus, die aber nicht an Ort und Stelle festgezurrt werden soll. Der Zeitplan wird festgelegt. Bis Anfang Dezember sollen die personellen Fragen geklärt sein.
Er hat überhaupt nichts favorisiert, sondern er hat insgesamt gesagt, er könnte heute, auch wenn er wollte, keinen Vorschlag machen, sondern er muss diese Gespräche erst noch führen und dann wird er dies entsprechend machen.
Fürs Erste scheint Söder damit zufrieden.
Wir haben uns, glaube ich, auf einen sehr guten Weg begeben. Also das wichtigste Ziel ist, dass wir am Ende zu geschlossenen, gemeinschaftlichen Ergebnissen kommen.
Unklar ist zu diesem Zeitpunkt, ob Seehofer die entscheidende Frage beantwortet, von der alles Weitere abhängt. Gibt er ein Amt ab oder gar beide? Macht er als Ministerpräsident weiter oder als Parteivorsitzender? In Berlin gilt er manchen als unverzichtbar. Seine Anhänger machen das heute gerne nochmal deutlich.
Da zeigt sich schon auch, dass er große Erfahrung hat, dass er das Berliner Parkett kennt und auch einschätzen kann. Und deswegen bin ich schon sicher, dass wir bei der nächsten Phase gerade in Berlin auch Horst Seehofer gut brauchen können.
Und dann kommt doch noch ein Winkelzug, der für viele überraschend ist. Seehofer verkündet im Vorstand, ein Team gründen zu wollen, das eine Zukunftslösung erarbeiten soll. Mit dabei natürlich er selber, die Ehrenvorsitzenden Theo Weigel und Edmund Stoiber und die Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Doch gegen diesen Vorschlag gibt es intern Widerstand. Söders Anhänger vermuten dahinter einen Schachzug von Seehofer, den ungeliebten Rivalen Söder doch noch irgendwie zu verhindern. Angeblich wird hart gerungen. Und die wichtigste Frage, von der alles Weitere abhängt, lässt Seehofer an diesem Abend weiter unbeantwortet, nämlich wie es mit ihm selber weitergeht.
Und in München begrüße ich jetzt den bayerischen Finanzminister Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder.
Guten Abend, grüß Gott.
Ist es also schon wieder vorbei mit der heute so demonstrierten Harmonie und Einigkeit in der CSU?
Nein, ganz im Gegenteil. Zunächst mal ist es übrigens ganz normal, dass eine Partei nach einem solchen Wahlergebnis wie bei der Bundestagswahl, einer völlig neuen Situation mit einem Entstehen einer Partei rechts von der CSU, der AfD, und ein knappes Jahr vor der Landtagswahl, die ja für uns die existenzielle Wahl ist, dass man intensiv überlegt, wie man sich aufstellt. Und wir haben da heute, glaube ich, einen guten Weg beschritten für eine langfristige, eine nachhaltige und auch eine geschlossene Lösung. Und deswegen ist der Prozess, der auf den Weg gebracht ist, gut. In 10 Tagen haben wir dann ein gutes Tableau, das wir dem Parteitag präsentieren können.
Ja, aber haben Sie keine Sorge, dass diese erneute Verschiebung der Personaldebatte eine Finte sein könnte und Sie am Ende doch leer ausgehen?
Es geht nicht darum, ob jemand was bekommt oder leer ausgeht, sondern es geht darum, wie wir uns als beste Formation präsentieren. Und da braucht man eine geschlossene Lösung, aber da braucht man vor allem auch eine nachhaltige, die beim Wähler wirkt. Es hat ja keinen Sinn, wenn ein Parteivorstand irgendetwas beschließt, das in der Öffentlichkeit, in der Basis und beim Wähler nicht die entsprechende Resonanz findet. Deswegen kommt es auf ein paar Tage hin oder her nun wirklich nicht an. Und die Persönlichkeiten, die bei uns in der Partei insgesamt dabei sind, wissen doch genau, was die Stunde geschlagen hat. Das ist eine ernste Herausforderung und die muss man auch ernsthaft beantworten. Ich bin dazu bereit, ich sage immer, ich reiche die Hand für jede vernünftige und geschlossene Lösung und für jede Teamlösung. Und ich denke, wir bekommen das auch ganz gut hin.
Das klingt jetzt sehr großmütig von Ihnen, aber das heißt, Sie würden dann im Sinne und im Interesse der Partei dann auch zurückstecken und sagen, Herr Seehofer, machen Sie mal weiter als Ministerpräsident und Parteichef, wenn es der Sache dient?
Wir werden jetzt einen Prozess auf den Weg bringen, wo wir darüber reden, was die beste Aufstellung für 2018 ist. Da kommt es darauf an, wie die Partei darauf reagiert. Wir haben ja viel Rückmeldung aus der Partei bekommen. Wir haben klare Erwartungen der Fraktion im Bayerischen Landtag, auch der Öffentlichkeit in Umfragen. Und jetzt müssen wir versuchen, das mit Stil, mit Anstand, aber auch mit konkreten Ergebnissen am Ende so auf den Weg zu bringen, dass eine breite Mehrheit unserer Partei und Fraktionen der Öffentlichkeit es trägt. Ich weiß schon, das ist für den Abend nicht immer ganz die perfekte Antwort, weil man sich gern was Schnelles wünscht. Aber schauen Sie, nach den Instabilitäten, die Deutschland gerade hat, ist auch wichtig, dass die CSU genau überlegt, wie sie sich aufstellt, wie nachhaltig es ist. Und mir ist es persönlich lieber, wir haben am Ende eine breite und auch eine starke Lösung, denn es ist für die CSU ganz wichtig, als eine schnelle, hektische, die nicht lang trägt.
Und welche Rolle werden Sie da spielen? Werden Sie bald neuer bayerischer Ministerpräsident sein?
Es ist jetzt nochmal gut zum dritten Mal zu fragen und ist auch Ihr gutes Recht. Ich möchte jetzt ja die gleiche Antwort geben, aber ich möchte nur eines sagen. Schauen wir mal, was passiert. Am Ende, glaube ich, kommen wir zum guten Ergebnis. Also ich bin jedenfalls sehr optimistisch. Nach den letzten Wochen, die schwieriger waren, haben wir jetzt in dieser Woche, glaube ich, wieder das gut auf die Gleise gesetzt. Und wissen Sie, wenn 8, 9 Wochen keine Entscheidung getroffen wird, dann muss man es auch nicht an einem Tag fällen. Aber jetzt haben wir es definiert. Zeitpunkt, Prozess, Beteiligte und auch die Ernsthaftigkeit ist dabei. Also ich bin ganz froh, dass wir das schaffen können.
Es klingt so, als wüssten Sie mehr, als Sie sagen wollen, aber das wiederum ist auch Ihr gutes Recht. Aber wie sieht es denn in Ihrem Sinne aus, so eine gute Lösung?
Also die beste Lösung ist die, die Erfolg bringt. Wir brauchen zum einen Handlungsfähigkeit in Berlin. Sie werden ja dann anschließend noch darüber berichten, wie schwierig die Lage ist einer Regierungsbildung und wie schwer sich die SPD tut, nach schnellen Vorfestlegungen jetzt vielleicht in einen vernünftigen Arbeits- und Dialogprozess zu kommen. Und zum anderen haben wir eine Landtagswahl in Bayern. Das ist ja für uns so die Mutter aller Wahlen, wenn man das so sagen darf, wo es darum geht, auch die Verankerung im Land weiter zu zeigen. Man darf nicht vergessen, gerade in Bayern ist es wichtig, auf die Herausforderungen des bürgerlichen Lagers zu reagieren mit einer erstarkten FDP. Wir haben freie Wähler, wir haben aber vor allen Dingen die AfD. Und unser Ziel muss sein, jetzt keine Debatte zu führen, links von der CSU irgendwie Wähler neu zu erschließen, sondern auch keinen Rechtsruck zu machen. Das halte ich für eine falsche Idee. Sondern ich glaube fest daran, dass es darauf ankommt, alte Glaubwürdigkeit wieder zu zeigen. Und dafür muss die Lösung passen und dafür muss die Lösung präsentiert werden.
Wir bleiben gespannt. Markus Söder, vielen Dank nach München.
Ich auch. Alles Gute.
Ja, der Machtkampf in der CSU. Dazu jetzt der Kommentar von Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk.
Man konnte sich eigentlich nur die Augen reiben bei dem, was sich da am Mittag im Bayerischen Landtag abgespielt hat. Wer dachte, nach Bundestagswahldebakel, parteiinternem Machtkampf und gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gäbe es heute eine saftige Abrechnung der CSU-Landtagsabgeordneten mit Horst Seehofer, der sah sich getäuscht. Stattdessen Harmonie all überall. Die Partei demonstrierte heute in München größtmögliche Geschlossenheit. Und alles lief so glatt, dass man sich unweigerlich fragte, wo ist der Haken? Der kam dann am Abend. Ein Viererteam mit insgesamt 295 Jahren auf dem Buckel soll sich um die Zukunft der CSU kümmern und einen Personalvorschlag bis Anfang Dezember erarbeiten, so Seehofers Plan. Dabei setzt er mehrheitlich auf den Rat von Gegnern seines stärksten Herausforderers Markus Söder. Ein weiterer Versuch, diesen zu verhindern? Jedenfalls alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme, auch wenn Markus Söder sich betont gelassen gibt. Hätte Seehofer diesen Vorschlag vor der Landtagsfraktion angekündigt, er wäre mittags mit Sicherheit nicht so ungeschoren davongekommen. Was bleibt also am Ende dieses durchaus denkwürdigen Tages? Die CSU-internen Gräben, die man am Mittag mühsam begonnen hatte zuzuschütten, sind am Abend wieder tiefer geworden. Mit dieser Strategie, diesem Hin und Her, verunsichert Horst Seehofer seine Partei, die im kommenden Jahr vor mehr als schwierigen Landtagswahlen steht.
Andreas Bachmann kommentierte. Und damit zum anderen Parteichef unter Druck. Eigentlich wollte sich Martin Schulz ja die Zeit nehmen, die SPD in Ruhe in der Opposition wieder aufzurichten. Doch das Aus der Jamaika-Sondierung hat den Zeitplan gehörig durcheinandergewirbelt. Und ungünstiger hätte das Timing nicht sein können, denn Schulz muss jetzt schnell entscheiden, ob seine SPD doch weiter regieren soll mit der Union oder nicht. Was für Schulz auch eine Frage der eigenen Glaubwürdigkeit ist. Gegen die Flucht in die Opposition jedenfalls opponieren mittlerweile nicht wenige in der Partei. Heute nun war Schulz an der Reihe, beim Bundespräsidenten anzutreten. Ob der ihn von der Regierungsverantwortung überzeugen konnte? Thomas Kreuzmann.
Seltsam entrückt wirkt Martin Schulz. Heute Morgen bei der Demo der Siemens-Arbeitnehmer in Berlin. Vielleicht ist es nur die quälende Grippe. Aber vielleicht leidet der SPD-Chef auch daran, dass zu einer Kette von Misserfolgen ein weiterer kommen könnte. Nämlich, dass seine Absage an Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition nicht zu halten sein könnte, jetzt, wo der Bundespräsident auch ihn zur Gesprächsbereitschaft ermahnt.
Die Frage der Debatte über die zukünftige Regierungsform der Bundesrepublik Deutschland bitte ich um Verständnis. Ich werde heute Nachmittag den Bundespräsidenten treffen und danach in den Gremien der SPD beraten.
Heute Nachmittag im Schloss Bellevue dann. Der SPD-Vorsitzende beim Bundespräsidenten, für Schulz ein Canossa-Gang. Denn am Montag hatte Schulz Steinmeier brüskiert und den SPD-Vorstand zu einer deutlichen Absage ans Regieren mit Merkel gedrängt, wohl wissend, dass kurz danach der Bundespräsident von allen größere Kompromissbereitschaft fordern würde. Heute, 3 Tage später, muss sich Schulz vom Präsidenten ins staatspolitische Gewissen reden lassen. Zwar gab sich Schulz anschließend betont locker, doch weiter drängen ihn einzelne Genossen, von seiner harten Linie abzugehen.
Wenn wir die richtigen Themen haben und die Themen noch umsetzen können und neue Ideen für Deutschland in dieser Regierung wirklich umsetzen können, dann ist erstmal die Große Koalition jetzt rein vom Regieren her natürlich die bessere Variante.
Wenn Minderheitsregierungen angeboten werden, werden wir das prüfen. Wir werden natürlich, wenn überhaupt nichts anderes geht, auch nochmal über eine Große Koalition nachdenken müssen.
Heute Abend im Blickpunkt die Parteizentrale. Dort tagt der engere SPD-Vorstand nach Schulz' Gespräch beim Bundespräsidenten.
Klar ist, dass Frau Merkel, CSU, CDU, FDP und Grüne es nicht hinbekommen haben, eine stabile Regierung zu bilden, uns jetzt ihren Scherbenhaufen vor die Füße kippen und wir uns gut überlegen müssen, wie wir den wieder aufsammeln.
Wir werden dafür auch noch ein bisschen Zeit brauchen, weil wir nicht in ein paar Stunden das lösen können, was andere in 2 Monaten verbockt haben. Das muss man ja ganz offen sagen. Wir werden das bewerten und die Diskussion dauert nach wie vor an.
Aber bricht die SPD gegen Schulz' Willen sein Versprechen? Das erwartet die Linke.
Ich höre auch, dass es dort drunter und drüber geht. Schulz hat mit sehr viel Vehemenz gesagt, er will in die Opposition. Ich glaube, sie müssen bei diesem Standpunkt bleiben, aber wir werden sehen, ob sie nicht doch noch umfallen.
Das empfände Martin Schulz wohl als schwer erträglich. Schon spekulieren Genossen, er könne hinschmeißen. Nach nur 8 Monaten als SPD-Bundesvorsitzender.
Ja, was der SPD-Bundesvorsitzende will, ist das eine. Aber was will die Basis? Die ist ja genauso hin und her gerissen zwischen der Angst, in einer GroKo noch schlimmer unter die Räder zu kommen und der Verantwortung, eine stabile Regierung für Deutschland zu finden. Vor allem aber, stehen die Genossinnen und Genossen noch unbeirrt Seite an Seite mit ihrem Vorsitzenden? Berend Bingöl hat in Köln mal den Finger an den Parteipuls gelegt.
Köln-Ehrenfeld ist kein schlechtes Pflaster für die SPD. Bei den Bundestagswahlen holte sie die meisten Stimmen im Bezirk. Heute Abend soll es im Bürgerzentrum um Lokalpolitik gehen. Aber natürlich beobachten auch die Genossen an der Basis, was in Berlin los ist. Von einer GroKo will hier keiner etwas wissen. Überhaupt sei nicht die SPD im Zugzwang.
Der Ball ist an der Stelle ganz klar bei Frau Merkel. Und wenn sie da von allen Seiten versuchen würde, mit den Beteiligten zu sprechen, kann ich mir eine Tolerierung einer Minderheitsregierung als ein neues Modell, zumindest als etwas Innovatives vorstellen. Etwas, das ich irgendwie gerne erleben und beobachten würde.
Die SPD bräche nicht ihr Wort, würde aber Verantwortung übernehmen. Eine Portion Regierung, ein wenig Opposition. Ein Spagat, den hier einige für machbar halten. Und der Parteivorsitzende Martin Schulz würde ja irgendwie Wort halten. Ist er denn weiter der richtige Mann in diesen Tagen?
Wir haben keinen Emmanuel Macron hier in Deutschland. Deswegen, Martin Schulz ist bisher der Kandidat gewesen. Es zeichnet sich bislang kein anderer ab. Ob er der Richtige ist, sei jetzt mal dahingestellt. Also ich kann das nicht, will das auch nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu einem Neuanfang gehören im Grunde genommen auch neue Köpfe.
Rückendeckung hört sich anders an. Umstritten zudem der Mittekurs der Partei. Dafür sei die SPD bei der Wahl abgestraft worden.
Wir müssen zu unseren Wurzeln nicht nur zurück, wir müssen uns dazu bekennen und eine vernünftige linke Politik machen. Dann, aber auch nur dann, denke ich, werden wir auch wieder mehrheitsfähig, weil wir dann auch eine Alternative auch zu dieser komischen Mitte sind, wo sich jeder und jeder rumkümmert und tümmelt. Nicht? Das ist ja auch das Problem.
Gerade hatten sie sich in der Ehrenfelder SPD neu sortiert, mit klarem Kurs auf Opposition. Aber wenn es doch Neuwahlen gäbe? Dann sagt einer, kleben wir in unseren Straßen eben wieder Plakate.
Und damit noch einmal zurück nach Berlin zu Thomas Kreuzmann. Die SPD-Vorstandssitzung läuft in diesen Minuten zwar noch, aber gibt es denn schon irgendwelche Signale von dort, ob Parteichef Schulz sein Nein zu einer großen Koalition nun aufweicht?
Ingo Zamperoni, ein Signal ist, dass es wohl noch sehr lange dauern wird, noch mehr als ein paar Minuten. Um 17 Uhr hat man ja begonnen und es kann durchaus sein, dass es noch bis Richtung Mitternacht geht. Und das ist natürlich schon ein Signal, wenn die Köpfe so sehr rauchen, wie schwer es den Genossen fällt, von dem Pferd, auf das sie sich gesetzt haben, direkt nach der Wahl keine neue große Koalition mehr wieder runterzukommen. Und ich zitiere mal Hubertus Heil, der kurz vor 10 rauskam. Wir haben ihn ja vorhin schon im Beitrag kurz mal gesehen, der gesagt hat, es geht nicht um irgendwelche Personalfragen. Das ist eine sehr sachliche und solidarische Diskussion. Und wenn er sowas sagt als Generalsekretär, dann will er natürlich ein kleines Feuer austreten, ein Klima des Misstrauens sozusagen ein bisschen entschärfen, das sich im Schulz-Lager breit gemacht hat, weil Namen im Raum stehen für mögliche Nachfolger, wie Manuela Schwesig, wie Andrea Nahles, wie Olaf Scholz, wie der niedersächsische Ministerpräsident Weil und so weiter. Und einige von diesen Herrschaften haben auch schon sozusagen nichts signalisieren lassen. Nein, nein, sie stehen überhaupt gar nicht zur Verfügung und Schulz solle sich keine Gedanken machen. Also Zeit für Schulz, das Emblem, das Sie vorhin in der Grafik im Hintersetzer gezeigt haben, das soll eben nicht sein, die Zeit für Schulz ist abgelaufen. Er soll es selbst entscheiden, wie es weitergeht, wie er von diesem Versprechen, die SPD wolle definitiv eben nicht eine Neuauflage der Großen Koalition runterkommt. Und ein Mittel, hört man, könnte eine Mitgliederbefragung sein, wenn halt eine Mehrheit der Sozialdemokraten sagt, okay, probiert's unter bestimmten Voraussetzungen, dann wäre Schulz sozusagen in einer neuen Ausgangslage und könnte es probieren. Eine andere Möglichkeit, die durchaus diskutiert ist, welchen Preis wäre denn die Union bereit zu zahlen, um aus diesem Jamaika-Schlamassel wieder rauszukommen. Da könnte sich die SPD einiges vorstellen. Zum Beispiel könnte sie von der Union verlangen, mit der von der SPD sogenannten Zweiklassenmedizin aufzuhören, also diesem weltweit einmaligen Nebeneinander von gesetzlichen und privaten Krankenkassen und noch so viel mehr. Vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, dass die Union dann entnervt hinschmeißt und von sich aus Neuwahlen will.
Die Köpfe rauchen bei der SPD, aber es gibt ja nicht nur Druck innerhalb der Partei. Was kommt denn da auch von außen in Sachen etwa großer Koalition?
Ja, die Union macht Powerplay, nicht nur die CDU, Angela Merkel und Volker Kauder. Wir haben es ja eben gesehen in ihrem Interview mit Markus Söder, der ja gesagt hat, oh, man sieht, wie schwer es die SPD hat, von einer vorschnellen Festlegung wegzukommen. Die Union will gemeinsam mit einigen Medien ein Meinungsklima schaffen, das es der SPD erschwert, wirklich Nein zur Großen Koalition zu sagen. Und es gibt auch andere, in der Wirtschaft zum Beispiel ist ein Interesse immer an Stabilität, da Arbeitgeberverbände, Forschungsinstitute, aber durchaus auch die Betriebsräte großer Unternehmen nehmen Einfluss auf die SPD und sagt, springt doch. Aber die SPD will sich nun mal jetzt nicht drängen lassen, weil sie weiß, es kann fatal für sie werden. Andere sozialdemokratische Parteien in Europa haben sich immer wieder in die Pflicht nehmen lassen und sind fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Davor hat die SPD eine Riesenangst.
Thomas Kreuzmann, vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Berlin. Ja. Auch wenn die Beschäftigten auf die Straße gehen, der Industriekonzern ThyssenKrupp bleibt dabei. Die Stahlsparte soll mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel zusammengelegt werden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Auf der Bilanzpressekonferenz erklärte die Unternehmensführung, es gebe weiterhin deutliche Überkapazitäten bei Flachstahl in Europa. Die getroffene Vereinbarung mit Tata sei daher die bestmögliche Lösung. Tausende Mitarbeiter demonstrierten gegen die Pläne. Sie befürchten, dass mehr als die vom Unternehmen angekündigten 2000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Außerdem sei die Mitbestimmung in Gefahr, weil der Firmensitz in die Niederlande verlegt werden soll. Die Börsendaten. In den USA wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Der deutsche Aktienindex schloss leicht schwächer bei 13.009 Punkten. Für Gesprächsstoff in Frankfurt sorgten die Quartalszahlen der DAX-Konzerne. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Für die 30 DAX-Konzerne wird das Jahr 2017 wohl ein Rekordjahr werden. Im dritten Quartal haben sie aber einen Dämpfer erlitten. Die Gewinne sind im Schnitt um 9% gesunken. Trotzdem laufen die Geschäfte gut. Zu sehen am Umsatz, der stieg um 4% auf einen neuen Höchstwert. Dass die Firmen weiter auf Wachstum setzen, zeigt sich bei den Mitarbeitern. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 3%. Der Wohnungskonzern Vonovia stockte zum Beispiel die Zahl seiner Mitarbeiter kräftig auf. Auch der Gesundheitskonzern Fresenius hat eingestellt, genauso wie übrigens Siemens in den Wachstumsbereichen. Gestrichen wird nur dort, wo rote Zahlen geschrieben werden. Die Münchner Rück, Linde und die Deutsche Bank gehören zu den wenigen Konzernen im DAX, die Arbeitsplätze abgebaut haben. Die Zahlen zeigen, es ist Bewegung in der Wirtschaft. Der technologische Wandel zwingt viele Konzerne, sich neu zu erfinden oder umzubauen. Das kostet Geld, manchmal auch Jobs und manchmal werden für mehr Wachstum auch neue Arbeitsplätze geschaffen.
Der Zeitplan für den Hauptstadtflughafen BER gerät weiter unter Druck. Der TÜV habe wesentliche Mängel in einer Reihe von Anlagen für den Brandschutz aufgedeckt, bestätigte der Betreiber. Betroffen sei ein Teil des Hauptterminals. Das Unternehmen bekräftigte aber, der Bau des Flughafens solle wie geplant bis Ende August 2018 fertig sein. Ein Termin zur Inbetriebnahme werde in 3 Wochen bekannt gegeben. Und soweit erst einmal die Nachrichten. Jetzt geht's wieder weiter mit Ingo Zamparoni.
Im November 1992 erlangte die Kleinstadt Mölln in Schleswig-Holstein traurige Bekanntheit. Bis dahin war sie vor allem für ihre idyllische Altstadt bekannt. Doch heute, auf den Tag genau vor 25 Jahren, loderten dort tödliche Flammen. In jener Nacht steckten Neonazis 2 Häuser in Brand. Häuser, in denen türkische Mitbürger lebten. 3 Menschen starben, 2 von ihnen junge Mädchen. Seit Mölln gab es nun immer wieder Anschläge auf Migranten oder Asylunterkünfte. In den vergangenen Jahren ist die Zahl sogar gestiegen. Jenny Rieger.
Mal sind es Worte oder Symbole, mal fliegen Steine, gar Brandsätze. Die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte stieg von 2014 auf 2015 rapide an, erreichte ihren Höchststand in dem Jahr, in dem auch die meisten Flüchtlinge kamen. 1031 Mal wurden ihre Unterkünfte zur Zielscheibe politisch motivierter Kriminalität, so oft wie nie zuvor und nie wieder danach. Schmierereien, Zerstörung, Brandanschläge. Geschehen auch hier, Weissach im Tal. Eine kleine Gemeinde, 7000 Einwohner und ein geplantes Flüchtlingsheim, damals 2015, bis zu jener Nacht auf den 24. August, bis zum Brandanschlag.
Wir waren alle natürlich total schockiert und keiner konnte eigentlich damit leben, dass ausgerechnet in unserer Gemeinde sowas geben konnte.
Das Haus brannte komplett aus. Die geplante Flüchtlingsunterkunft unbewohnbar. Ein Fall von vielen politisch motivierten Brandstiftungen damals 2015. Aber auch heute noch brennt es in Deutschland. In diesem Jahr wurden bislang 14 Brandstiftungen auf Asylunterkünfte erfasst. Deutlich weniger als in den Jahren zuvor, aber immer noch verhältnismäßig viele.
Wir haben derzeit etwa 1,3, 1,4 Millionen Menschen, die in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum zu uns gekommen sind, die nach wie vor gewalttätige, vor allen Dingen rechte Aktivisten, Personen ein Angriffsziel sind.
Die meisten politisch rechts motivierten Gewalttaten geschahen im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Brandenburg, Berlin und Sachsen. Berücksichtigt man jedoch die Einwohnerzahl der jeweiligen Länder, zeigt sich, dass in NRW deutlich weniger Gewalttaten pro 100.000 Einwohner begangen wurden als in Brandenburg. In Weissach steht inzwischen ein Neubau. Dort, wo im August 2015 nur Ruinen übrig geblieben waren, 35 Flüchtlinge wohnen darin. Der Brandanschlag, er hat ihre Aufnahme nicht verhindern können, aber er hat es geschafft, die Gemeinde zu verunsichern.
Man grübelt natürlich schon darüber nach, wer könnte es denn gewesen sein oder welche Motive natürlich könnten dahinter stecken.
Doch die Aufklärung erweist sich als schwierig. Bei den bundesweit 241 Straftaten gegen Asylunterkünfte in diesem Jahr konnten nur in 54 Fällen Tatverdächtige ermittelt werden. Generell liegt die Aufklärungsquote bei nicht einmal 25%.
Das ist unbefriedigend, aber man muss sich vor Augen führen, dass viele Straftaten aus dem Nichts heraus passieren.
Aus dem Nichts heraus, wie in Weissach. Bis heute weiß niemand, wer den Brand an dem geplanten Flüchtlingsheim legte. Die Ermittlungen wurden inzwischen eingestellt.
Mehr als 10 Jahre hatten die Palästinenser faktisch 2 Regierungen. Im Westjordanland und im Gazastreifen. Das soll sich nächstes Jahr ändern. Noch einmal Thorsten Schröder.
In beiden Palästinensergebieten soll es bis Ende nächsten Jahres Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Darauf einigten sich die rivalisierenden Organisationen Fatah und Hamas in Kairo. Die letzten Wahlen waren 2006. Ein Jahr später übernahm die radikal-islamische Hamas die Macht im Gazastreifen. Seitdem scheiterten mehrere Vereinbarungen zu Wahlen. Laut Versöhnungsabkommen vom Oktober sollen Gazastreifen und Westjordanland künftig gemeinsam regiert werden. 3 Monate nach Beginn ihrer Massenflucht nach Bangladesch sollen die Rohingya nach Myanmar zurückkehren. Beide Länder vereinbarten ein Abkommen zur Rückführung. Bisher sind mehr als 500.000 Rohingya in das Nachbarland geflohen. Dort leben sie in überfüllten Lagern unter widrigsten Bedingungen. Auslöser für die Massenflucht aus Myanmar war das gewaltsame Vorgehen der Armee gegen die muslimischen Rohingya. Die Hoffnungen, das im Südatlantik verschollene argentinische U-Boot zu finden, schwinden weiter. Im betroffenen Seegebiet soll es kurz nach dem letzten Funkkontakt eine Explosion gegeben haben. Das teilte die argentinische Marine mit. Seit vergangenen Mittwoch läuft die Suche nach dem U-Boot Ara San Juan mit 44-köpfiger Besatzung. Sie hatte ein Problem mit den Batterien gemeldet, aber keinen Notruf abgesetzt. In der Fußball-Europa League verlor Hertha BSC am Abend gegen Athletic Bilbao 2:3 und ist damit ausgeschieden. Der erste FC Köln besiegte Arsenal London mit 1:0.
Eine europäische Karnevalsparty in Köln. Der erste FC Köln wahrt seine Chance auf das 16. Finale der Europa League, gewinnt gegen den FC Arsenal um den deutschen Abwehrchef Mertesacker 1:0. Die favorisierten Gäste aus London, deren Weiterkommen bereits vor dem Spiel feststeht, treten mit einer B11 an, sind aber in der ersten Hälfte besser, haben mehr Chancen wie hier durch Coquelin. 0:0 zur Pause, dennoch rheinischer Optimismus. In der zweiten Hälfte die Gastgeber kämpferischer. Kölns Girassi wird im Strafraum von seinem Landsmann Dubuchy getroffen. Den fälligen Elfmeter verwandelt Girassi selbst zum 1:0 nach einer guten Stunde. Das geplagte Schlusslicht der Bundesliga hat endlich mal was zu feiern. Der Europapokal als Stimmungsaufheller. Am Ende machen die Engländer nochmal ernst. Rhys Nelson hat die Ausgleichschance, aber Kölns Torwart Horn hält den Überraschungssieg fest. Durch diesen Erfolg haben die Kölner nun die nicht mehr für möglich gehaltene Chance, durch einen Sieg in 2 Wochen bei Roter Stern Belgrad in Europa zu überwintern.
Bleibt noch das Wetter. Claudia Kleinert, nach dem Frühlingseinbruch im Spätherbst, wie geht's denn nun weiter Richtung Wochenende?
Ingo, so wie es jetzt eigentlich auch sein sollte, nämlich eher winterlich, das heißt deutlich kühler und am Sonntag auch mit Schnee oberhalb von 300 Metern. Also das war nur eine, Zweitagsfliege, je nachdem, wo man zu Hause ist, mit diesen hohen Temperaturen. Morgen gibt es im Nordwesten kaum Sonnenschein, da kommt ein neues Tiefdruckgebiet mit Regen. Im äußersten Süden nochmal über 6 Stunden Sonnenschein, also südlich der Donau. Und selbst von der Mitte Baden-Württembergs rüber bis in den Süden Brandenburg sind immerhin 2 bis 4 Stunden Sonne drin. In der Nacht allerdings wird erst einmal noch so der letzte Regen weiter nach Südosten ziehen. Aus Nordwesten kommt dann neuer Regen. Temperaturen morgen 6 bis 10 Grad. Das heißt, es bleibt ziemlich mild. Nur im äußersten Süden am Alpenrand 0 bis 3 Grad. Bayerischer Wald sogar unter 0 Grad. Morgen Vormittag starten wir im Süden mit Sonnenschein. Also vom Allgäu rüber bis ins südliche Bayern. Dahinter mal ein Streifen, wo zwar zwischendrin die Sonne zu sehen sein wird, die Wolken aber dichter werden und von Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen regnet es sogar kräftiger. Dieser starke Regen zieht dann im Laufe des Nachmittags weiter in den Nordosten Richtung Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern und dann eben auch nördliches Sachsen-Anhalt. Von der Nordsee kommt schon wieder ab und zu die Sonne raus und am freundlichsten bleibt es wirklich überwiegend im Südosten Deutschlands. Die Temperaturen nicht mehr so hoch wie heute, zumindest im Norden nicht, denn hinter der Front, die da morgen über uns zieht mit Wolken und Regen, kommt kältere Luft, 7 bis 9 Grad, nach Süden und Südwesten sogar noch mal oft 13 bis im äußersten Südwesten Baden-Württemberg 17 Grad. Der Wind dreht von Südwest auf Nordwest und wird auch deutlich zu spüren sein. Die nächsten Tage dann wechselhaftes Wetter, immer wieder nass am Samstag, nur im Norden die Chance auf etwas Sonne, da auch mal ist trocken, aber nur 5 Grad. Im Süden kann es auch mal kräftiger regnen, insgesamt ziemlich windig. Am Sonntag gehen die Temperaturen noch mehr runter, 4 bis maximal 7 Grad. Dann kann es Schnee oberhalb von 300 bis 500 Metern geben, sogar ein paar Flocken und Graupelschauer im Flachland. Dann wird es also doch winterlicher.
So gehört sich's ja wohl auch. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire bei Extra 3. Also dranbleiben lohnt sich. Und Sven Lorik meldet sich mit dem Nachtmagazin um 0:15 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.